Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit Teil 14 einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder Die beiden Musiker. Er wolle, so schrieb Balzac über seinen 1847 erschienenen Roman, eine vollständige Geschichte der französischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert entwerfen. Mit Blick auf die Entwicklung, die die Handlung von Cousin Pons mittlerweile genommen hat, kann einem da Angst und Bange werden. Außer dem Ausländer Schmucke gibt es niemanden, der nicht für ein bisschen Geld oder einen besseren Posten seine Seele verkaufen würde. Pons liegt im Sterben. Die Concierge Madame Cibot, die Pons und Schmucke den Haushalt geführt hat, ist als üble Erbschleicherin überführt. Also will ihr Helfershelfer, der schmierige Winkeladvokat Fraisier, seine eigene Haushälterin Madame Sauvage anstelle der Cibot bei den beiden Musikern einführen, um seinen Einfluss auf Pons Testament nicht zu verlieren. Da man Madame Sauvage ihre Verderbtheit aber sofort ansieht, soll sie im Schlepptau der Künstlerfrau Madame Cantinet eingeschmuggelt werden, als Köchin und Putzfrau. Cousin Pons oder die beiden Musiker. Es liest Thomas Douglas.
Der Tod, wie er ist. Während der Abbé Duplanty dem Sterbenden einredete, Madame Cantinet als Pflegerin zu nehmen, hatte Fraisier die Stuhlvermieterin zu sich kommen lassen und bearbeitete sie mit seiner verdorbenen Beredsamkeit, mit den unwiderstehlichen Listen seiner Rhetorik. Die Cantinet, eine vertrocknete gelbe Frau mit großen Zähnen, kalten Lippen, ein vom Unglück abgestumpftes Geschöpf, das auch darin den Frauen aus dem Volk glich, dass es das Glück in kleinsten täglichen Einnahmen sah, hatte bald eingewilligt, die Sauvage als Putzfrau mitzunehmen. Die Wirtschafterin Fraisiers hatte ihrerseits das Stichwort schon erhalten. Sie hatte versprochen, ein Netz aus Eisendraht um die beiden Musiker zu ziehen und sich auf die Lauer zu legen, wie die Spinne eine gefangene Fliege belauert. Sie sollte zum Lohn für ihre Mühe einen Tabakladen bekommen. Fraisier fand so das Mittel, sich seiner angeblichen Amme zu entledigen, und setzte der Cantinet einen Spion und Hüter auf die Fersen. Da zur Wohnung der beiden Freunde eine Dienstbotenkammer und eine kleine Küche gehörte, konnte die Sauvage auf einem Feldbett schlafen und für Schmucke kochen. Als die Frauen in Begleitung des Doktors die Wohnung betraten, hatte Pons gerade seinen letzten Seufzer getan, ohne dass Schmucke es bemerkte. Der Deutsche hielt die Hand des Freundes, die langsam erkaltete, noch immer in der seinen. Er gebot Madame Cantinet durch ein Zeichen zu schweigen. Aber Madame Sauvage, die wie ein Dragoner auftrat, überraschte ihn dermaßen, dass ihm eine Geste des Schreckens entschlüpfte, woran dieses Mannweib schon gewöhnt war. »Diese Frau«, sagte Madame Cantinet, »ist eine Dame, für die Monsieur Duplanty bürgt. Sie war Köchin bei einem Bischof und ist die Ehrlichkeit selbst. Sie wird die Küche übernehmen.«
»Ach, Sie können ruhig laut sprechen«, rief die dicke und asthmatische Sauvage aus. »Der arme Herr ist tot, er ist soeben gestorben.«
Schmucke stieß einen durchdringenden Schrei aus. Er fühlte die eiskalte Hand Pons steif werden. Er heftete seine starren Augen auf die des Freundes, deren Ausdruck ihn verrückt gemacht hätte, wenn die Sauvage nicht gewesen wäre. Sie war ohne Zweifel an solche Szenen gewöhnt, ging mit einem Spiegel in der Hand zum Bett und hielt ihn vor die Lippen des Toten, und da kein Atem den Spiegel trübte, löste sie rasch Schmuckes Hand aus der Hand des Toten.
»Lassen Sie los, sonst können Sie sie nicht mehr wegnehmen. Sie wissen nicht, wie sich die Glieder versteifen. Die Toten werden rasch kalt und starr. Wenn man einen Leichnam nicht zurechtlegt, solange er noch warm ist, muss man ihm nachher die Knochen zerbrechen.«
So war es also diese schreckliche Frau, die dem armen verschiedenen Musiker die Augen zudrückte. Dann zog sie Pons aus, mit der Selbstverständlichkeit der Krankenpflegerinnen, sie hatte diesen Beruf 10 Jahre lang ausgeübt, legte ihn zurecht, presste ihm die Hände an die Seiten des Körpers und zog ihm die Decke bis zur Nase, gerade so, wie ein Gehilfe in einem Laden ein Paket zurechtmacht.
»Ich brauche ein Betttuch, um ihn einzuhüllen. Woher nehme ich es?« fragte sie Schmucke, den dieses Schauspiel mit Entsetzen erfüllte.
Nachdem er gesehen hatte, mit welch großem Respekt vorher der Priester mit dem Geschöpf umgegangen war, das für eine große Zukunft im Himmel bestimmt ist, war diese Art, einen Menschen wie einen Gegenstand zu verpacken, ein Schauspiel, über das ihm vor Schmerz der Verstand stillzustehen drohte.
»Machen Sie, was Sie wollen«, antwortete Schmucke mechanisch.
Das unschuldige Geschöpf sah zum ersten Mal einen Menschen sterben, und dieser Mensch war Pons, der einzige Freund, das einzige Wesen, das ihn verstanden und geliebt hatte.
»Ich werde Madame Cibot fragen, wo die Betttücher sind«,
sagte die Sauvage. »Wir werden ein Feldbett brauchen, auf dem diese Frau schlafen kann«, sagte Madame Contine zu Schmucke. Schmucke nickte und brach in Tränen aus. Madame Contine ließ den Unglücklichen in Ruhe, aber nach einer Stunde kam sie zurück und sagte, »Monsieur Schmucke, können Sie uns Geld geben, um einzukaufen?« Schmucke sah Madame Contine mit einem Blick an, der den wildesten Hass entwaffnen musste. Er zeigte auf das weiße, trockene und spitze Gesicht des Toten, als ob dieser Anblick alles erklärte. »Nehmen Sie alles und lassen Sie mich weinen und beten«, sagte er und kniete nieder. Madame Sauvage hatte Frisier Pons Tod mitgeteilt. Er fuhr in der Droschke zur Präsidentin und verlangte für den nächsten Tag die Vollmacht, die ihm das Recht gab, die Erben zu vertreten. Eine Stunde nach ihrer letzten Frage sagte Madame Contine zu Schmucke, »Ich bin bei Madame Cibot gewesen, die in ihrem Haushalt Bescheid weiß, damit sie mir sagt, wo ich die Sachen finde. Aber da auch ihr Cibot eben gestorben ist, hat sie das verworrenste Zeug geredet. Hören Sie doch, Missy Schmucke!« Schmucke sah die Frau an, die keine Ahnung davon hatte, wie roh sie war. Denn das Volk ist daran gewöhnt, die größten seelischen Leiden abgestumpft zu ertragen. »Wir müssen Leinwand für ein Leichentuch haben. Wir brauchen Geld für ein Feldbett als Lager für Madame Sauvage. Wir müssen Küchengerät kaufen, Schüsseln, Teller, Gläser, denn es wird während der Nacht ein Priester hierher kommen und es ist rein nichts in der Küche zu finden.« »Ja«, wiederholte die Sauvage, »ich brauche Holz und Kohlen, um das Mittagessen zu bereiten, und ich sehe nichts. Es ist übrigens kein Wunder, die Cibot hat Ihnen ja alles geliefert.« »Liebe Madame Sauvage«, sagte Madame Contine und zeigte auf Schmucke, der in einem Zustand vollkommener Unempfindlichkeit zu Füßen des Toten lag, »Sie wollen mir nicht glauben, er antwortet auf keine Frage.«
»Schön, mein Kind«, sagte die Sauvage, »ich will Ihnen zeigen, was man in solchen Fällen tut.«
Die Sauvage schaute sich in dem Zimmer um, wie es Diebe tun, die das versteckte Geld suchen. Sie ging geradewegs auf Pons Kommode zu, zog die erste Schublade heraus, sah den Beutel, in den Schmucke das Geld getan hatte, das vom Bilderverkauf übrig geblieben war, und zeigte es Schmucke, der mechanisch nickte.
»Hier ist Geld, Kleine«, sagte die Sauvage zu Madame Contine. »Ich werde es zählen und davon nehmen, um alles Nötige zu kaufen. Wein, Lebensmittel, Kerzen, kurz, alles, denn Sie haben nichts. Suchen Sie in der Kommode ein Leintuch zum Einhüllen des Leichnams.« »Man hat mir wohl gesagt, dass Dame Monsieur einfältig sei, aber ich weiß nicht. Er ist ja noch schlimmer. Er ist wie ein neugeborenes Kind. Man wird ihm sein Essen einflößen müssen.«
Schmucke betrachtete die beiden Frauen und was sie taten, genau wie ein Irrsinniger sie betrachtet hätte. Vom Schmerz gebrochen, in einem Zustand der Erstarrung, hörte er nicht auf, Pons Gesicht gebannt anzusehen, dessen Züge infolge der vollkommenen Todesruhe sich verklärten. Er hoffte, selbst zu sterben, und alles war ihm gleichgültig. Eine Feuersbrunst hätte das Zimmer verschlingen können, ohne dass er sich gerührt hätte.
»Es sind 1256 Francs«, sagte die Sauvage.
Schmucke zuckte die Achseln. Als die Sauvage fortfahren wollte, Pons einzuhüllen und die Leinwand an seinem Körper maß, um das Leichentuch zu schneiden und zu nähen, kam es zu einem fürchterlichen Kampf zwischen ihr und dem armen Deutschen. Schmucke glich ganz einem Hund, der jeden beißt, der den Leichnam seines Herrn berühren will. Die Sauvage wurde ungeduldig, ergriff den Deutschen, setzte ihn in einen Lehnstuhl und hielt ihn dort mit herkulischer Kraft fest.
»Rasch, Kleine, nähen Sie den Toten in das Tuch«, sagte sie zu Madame Contine.
Nachdem diese Arbeit getan war, brachte die Sauvage Schmucke an seinen Platz zu Füßen des Bettes zurück und sagte zu ihm,
»Verstehen Sie jetzt, wir mussten den armen toten Mann doch einkleiden.«
Schmucke begann zu weinen. Die beiden Frauen ließen ihn allein und ergriffen Besitz von der Küche. Zu zweit schafften sie alles zum Leben Notwendige dorthin. Nachdem die Sauvage eine erste Rechnung über 360 Francs aufgestellt hatte, begann sie, ein Mahl für vier Personen vorzubereiten, und was für ein Mahl. Es gab den Fasan der kleinen Leute, eine fette Gans, als Hauptgericht ein gefülltes Omelett, Gemüsesalat und den unumgänglichen Suppentopf, zu dem sie die Zutaten in solcher Menge nahm, dass die Brühe einem Fleischgelee glich. Um 9 Uhr abends kam der von dem Vikar zur Totenwache geschickte Priester mit Contine. Er brachte 4 Kerzen und Kirchenleuchter. Der Priester fand Schmucke im Bett neben seinem Freund liegen, den er eng umarmt hielt. Nur die Macht der Kirche erreichte, dass Schmucke sich von dem Leichnam trennte. Der Deutsche kniete nieder, und der Priester richtete sich bequem im Lehnstuhl ein. Während der Priester seine Gebete las und Schmucke auf den Knien vor Pons Gott bat, ihn durch ein Wunder mit Pons zu vereinigen, damit er mit dem Freund zusammen begraben würde, war Madame Continet nach dem Marché du Temple gegangen, um ein Feldbett und das Bettzeug für Madame Sauvage zu kaufen, denn die 1256 Francs betrachteten sie als gute Beute. Um 11 Uhr abends kam Madame Continet, um zu fragen, ob Schmucke eine Kleinigkeit essen wollte. Der Deutsche machte ein Zeichen, dass man ihn in Ruhe lassen solle. »Das Abendessen wartet auf Sie, Monsieur Pastelot«, sagte darauf die Stuhlvermieterin zum Priester. Als Schmucke allein war, lächelte er wie ein Verrückter, für den endlich die Zeit kommt, sich einen jener Wünsche zu erfüllen, die nur mit den Begierden schwangerer Frauen verglichen werden können. Er warf sich über Pons und hielt ihn noch einmal eng umschlungen. Um Mitternacht kam der Priester zurück und schalt Schmucke, der Pons losließ und wieder zu beten anfing. Bei Tagesanbruch ging der Priester weg. Um 7 Uhr morgens sah Dr. Poulain teilnahmsvoll nach Schmucke und wollte ihn zum Essen veranlassen, aber der Deutsche weigerte sich. »Wenn Sie jetzt nicht essen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr hungrig sein«, sagte der Doktor, »denn Sie müssen jetzt mit einem Zeugen zum Standesamt gehen, den Tod von Monsieur Pons anzeigen und den Totenschein ausstellen lassen.« »Ich?« sagte der Deutsche entsetzt. »Wer sonst? Sie können sich dem nicht entziehen, denn Sie sind der einzige Mensch, der ihn hat sterben sehen.« »Ich fühle meine Beine nicht mehr«, antwortete Schmucke und flehte Dr. Poulain um Hilfe an. »Nehmen Sie einen Wagen«, sagte der heuchlerische Arzt sanft. »Ich habe den Tod schon bescheinigt. Bitten Sie jemand aus dem Hause, Sie zu begleiten. Die beiden Frauen hüten die Wohnung während ihrer Abwesenheit.« Man macht sich keinen Begriff davon, was die 1000 Vorschriften des Gesetzes für den echten Schmerz bedeuten. Sie bringen einen dazu, die Zivilisation zu hassen und die Sitten der Wilden vorzuziehen. Um 9 Uhr führte Madame Sauvage Schmucke hinunter, indem sie ihn stützte, und im Wagen war er genötigt, Remonenc zu bitten, mit ihm im Rathaus das Ableben von Pons zu bezeugen. Überall und in allen Dingen zeigt sich in Paris der Standesunterschied, in diesem Land, das doch von der Idee der Gleichheit berauscht ist. Diese unbeugsame Macht der Dinge wird bei einem Todesfall ungeheuer. In den reichen Familien erspart ein Verwandter, ein Freund, ein bezahlter Vermittler den Weinenden diese schrecklichen Einzelheiten. Aber in dieser Beziehung, wie bei der Verteilung der Steuern, trägt das Volk, das hilflose Proletariat, die ganze Last des Leidens. »Ach ja, Sie haben allen Grund, um ihn zu trauern«, sagte Remonenc, als dem armen Märtyrer eine Klage entschlüpfte. »Denn es war ein guter Mann, ein ehrenwerter Mann, der eine schöne Sammlung hinterlässt. Aber wissen Sie, Missy Schmucke, dass Sie als Ausländer in große Verlegenheit kommen werden? Denn man erzählt überall, dass Sie der Erbe von Monsieur Pons sind.« Schmucke hörte nichts. Er war in einem Schmerz versunken, der dem Irrsinn nahe kam. Die Seele hat ihre Stachkrämpfe wie der Körper.
»Sie täten gut daran, sich nach einem Ratgeber, nach einem Vertreter Ihrer Interessen umzusehen.«
»Einem Vertreter meiner Interessen?«
»Sie werden sehen, dass Sie ohne das nicht auskommen. An Ihrer Stelle nehme ich einen Mann von Erfahrung, der das Vertrauen des Viertels besitzt. Ich selbst bediene mich bei allen meinen kleinen Geschäften Tabarots, des Gerichtsvollziehers. Wenn Sie seinem ersten Schreiber Vollmacht geben, sind Sie aller Sorgen ledig.«
Dieser Gedanke, der von Fraisier ersonnen und dann von Remonenc und der Cibot gebilligt worden war, blieb im Gedächtnis Schmuckes haften. Denn in den Augenblicken, wo der Schmerz die Seele lähmt und an ihren Funktionen hindert, bewahrt das Gedächtnis alle Eindrücke, selbst die zufälligsten. Schmucke sah Remonenc, während er ihm zuhörte, mit einem so vollständig leeren Blick an, dass der Händler nichts mehr sagte.
»Wenn er in diesem Zustand bleibt«, dachte Remonenc, »kann ich ihm den ganzen Plunder da oben für 100.000 Francs abkaufen, vorausgesetzt, dass er ihm gehört. Hier ist das Standesamt«, fügte er laut hinzu.
Er musste Schmucke aus dem Wagen heben und mit beiden Armen stützen, bis sie das Zimmer des Standesbeamten erreichten, das mit einer Hochzeitsgesellschaft gefüllt war. Schmucke musste warten, bis die Reihe an ihn kam, denn einer der in Paris häufigen Zufälle wollte, dass der Beamte 5 oder 6 Todesfälle aufzunehmen hatte. Den armen Deutschen erwartete ein Leidensweg, der dem Christi gleichkam. »Der Herr ist Monsieur Schmucke?« fragte ein Mann in Schwarz den Deutschen, der nicht begriff, dass sein Name genannt wurde. Er sah den Mann mit derselben stumpfen Miene an wie vorher Remonenc.
»Aber«, wandte sich der Händler an den Unbekannten, »was wollen Sie von ihm? Lassen Sie doch den Herrn in Ruhe. Sie sehen, wie bedrückt er ist.«
»Der Herr hat seinen Freund verloren, und ohne Zweifel ist er entschlossen, das Gedächtnis des Toten würdig zu ehren, da er ihn beerbt«, sagte der Unbekannte. »Der Herr wird gewiss nicht knausern, sondern eine sogenannte ewige Grabstätte für den Stein kaufen. Monsieur Pons liebte die Künste so. Es wäre sehr schade, wollte man auf seinem Denkmal nicht die Musik, die Malerei und die Bildhauerei darstellen, 3 weinende Gestalten in Lebensgröße.« Remonenc machte eine richtig auvergnatische Bewegung, um den Mann zu entfernen. Aber der Mann antwortete mit einer anderen, sozusagen kaufmännischen Geste, die zu sagen schien, »Lassen Sie mich doch meine Geschäfte machen«, die der Händler verstand. »Ich bin der Vertreter des Hauses Sonnet und Co., Unternehmen für Grabdenkmäler«, fuhr der Unbekannte fort, den Walter Scott, den jungen Gräbermann, genannt hätte. »Wenn der Herr uns seine Bestellung überträgt, spart er den Weg in die Stadt. Wir kaufen ihm den Begräbnisplatz für den Freund, den die Künste betrauern.« Zum Zeichen der Einwilligung nickte Remonenc und stieß Schmucke mit dem Ellbogen an. »Wir erfüllen täglich alle die Formalitäten für Familien«, redete der Vertreter weiter, durch die Bewegung des Auvergnaten ermutigt. »Im ersten Augenblick des Schmerzes ist es schwierig für einen Erben, sich selbst mit diesen Einzelheiten abzugeben, und wir sind es gewohnt, solche kleinen Dienste für unsere Kunden zu übernehmen. Hier der Tarif für unsere Denkmäler aus Haustein oder Marmor. Wir lassen Familiengräber ausheben. Wir befassen uns mit allem zum billigsten Preis. Unser Haus hat das prächtige Grabmal für die schöne Esther Gobseck und Lucien de Rupompré geliefert. Es ist eine der größten Sehenswürdigkeiten des Père Lachaise-Friedhofs. Wir haben die besten Arbeiter, und ich warne den Herrn vor den kleinen Unternehmern, die nur Pfusch herstellen«, fügte er hinzu, als er einen anderen ebenfalls schwarz gekleideten Mann herankommen sah, der sich anschickte, für ein anderes Haus in Marmordenkmälern eine Rede zu halten. Man hat oft gesagt, der Tod sei der Abschluss einer Reise, aber man weiß nicht, wie sehr dieser Vergleich in Paris stimmt. Ein Toter, vor allem ein Toter von Rang, wird an dem düsteren Ufer wie ein Reisender in Empfang genommen, der in einem Hafen landet. Sofort überfallen ihn alle Hotelvertreter mit ihren Empfehlungen. Niemand denkt an den Tod und seine gesellschaftlichen Folgen. Niemand, außer ein paar Philosophen oder ein paar Familien, die in ihrem Glauben an sich selbst Grabstätten bauen lassen, wie sie Paläste bauen. Der Tod kommt immer zu früh, und außerdem hindert ein verständliches Gefühl die Erben, ihn für möglich zu halten. So kommt es, dass jeder, der Vater, Mutter, Frau oder Kind verliert, sich augenblicklich von jenen Geschäftemachern überrannt sieht, die sich die Verwirrung und Bestürzung zunutze machen, um einen Auftrag herauszuschlagen. Früher fanden sich die Unternehmer von Denkmälern alle in der Nähe des berühmten Père Lachaise zusammen, wo sie noch heute eine Straße bewohnen, die am besten Gräberstraße hieße. Sie lauerten den Erben am Grab oder am Tor des Kirchhofs auf. Aber der Wettbewerb, der ganze Geist der Spekulation, hat sie vorangetrieben, und in unseren Tagen sind sie schon in die Stadt hinuntergestiegen, bis in die Räume des Standesamtes. Manchmal dringen sie sogar ins Totenhaus selbst ein, den Plan für das Denkmal schon in der Hand. »Ich verhandle bereits mit dem Herrn«, sagte der Vertreter des Hauses Sonnet zu dem neuen Vertreter.
»Todesfall Pons, wo sind die Zeugen?«
rief in diesem Moment der Schreiber. »Kommen Sie«, wandte sich der Vertreter an Remonenc. Remonenc bat ihn, Schmucke unterzufassen, der wie ein lebloser Klumpen auf seiner Bank verharrte. Sie führten ihn an die Schranke, hinter der Beamte für Todesfälle sich gegen den Schmerz des Publikums verschanzte. Remonenc, Schmuckes Schutzengel, wurde von Dr. Poulain unterstützt, der die nötigen Angaben über Alter und Geburtsort machte. Der Deutsche wusste nur eines, dass Pons sein Freund gewesen war. Nach vollzogener Unterschrift setzten Remonenc und der Doktor den armen Deutschen in einen Wagen. Der eifrige Vertreter, dem es um einen Auftrag zu tun war, schlüpfte mit hinein. Zu Hause stand unter der Tür schon die Sauvage bereit, nahm den nahezu ohnmächtigen Schmuck in ihre Arme und schaffte ihm mit Hilfe Remonencs die Treppe hinauf. Wiederum folgte der Vertreter. »Er wird noch krank werden«, rief der Vertreter des Hauses Sonnet, der das angeblich begonnene Geschäft zu Ende bringen wollte.
»Das kann schon sein«, antwortete die Sauvage. »Seit 24 Stunden weint er und hat nichts zu sich genommen. Nichts hüllt den Magen so aus wie Kummer.«
»Aber mein teurer Herr«, sagte der Vertreter des Hauses Sonnet, »nehmen Sie doch eine Fleischbrühe. Sie haben eine Unmenge zu tun. Sie müssen ins Stadthaus gehen und den Grund und Boden für das Denkmal kaufen, das Sie zur Erinnerung an den edlen Freund der Künste und an ihre eigene Dankbarkeit errichten wollen.« »Das hat wirklich keinen Sinn«, sagte die Kontinette zu Schmucke und brachte ihm Fleischbrühe und Brot.
»Monsieur«, fuhr Remonenc fort, »wenn Sie so schwach sind, müssen Sie sich von jemandem vertreten lassen, denn Sie haben einen Berg von Dingen abzutragen. Zum Beispiel ist der Leichenzug zu bestellen. Sie werden doch nicht wollen, dass man Ihren Freund wie einen Bettler verscharrt.« »Nur Mut, Monsieur«, fiel die Sauvage ein und benutzte den Augenblick, wo Schmucke den Kopf gegen den Rücken des Sessels lehnte, um ihm einen Löffel Suppe einzuflößen und ihm beinahe wider seinen Willen wie einem Kind zu essen zu geben.
»Und jetzt, wenn Sie klug sind und sich Ihrem Schmerz ruhig überlassen wollen, nehmen Sie sich jemanden, der Sie in allen Geschäften vertritt.«
»Da der Herr«, sagte der Vertreter, die Absicht hat, dem Gedächtnis seines Freundes ein prächtiges Denkmal zu errichten, braucht er nur mich zu betrauen. Ich unternehme alle Schritte für ihn.«
»Was denn, was denn?« fragte die Sauvage. »Der Herr hat etwas bei Ihnen in Auftrag gegeben. Wer sind denn Sie?«
»Einer der Vertreter des Hauses Sonnet, meine liebe Dame. Sie kennen Sonnet, die größten Unternehmer in Grabdenkmälern«, antwortete er und erhielt der kräftigen Sauvage eine Karte unter die Nase.
»Schon gut, schon gut. Man wird sich an Sie wenden, wenn ein Bedürfnis vorliegt. Aber Sie dürfen den Zustand, in dem sich der Herr befindet, nicht missbrauchen. Sie sehen doch, dass der Herr nicht ganz bei Sinnen ist.«
»Wenn Sie dafür sorgen, dass der Auftrag an uns geht«, flüsterte der Vertreter des Hauses, der Sauvage auf der Treppe ins Ohr, »so bin ich ermächtigt, Ihnen 40 Francs anzubieten.«
»Meinetwegen. Geben Sie mir Ihre Adresse«, meinte die Sauvage besänftigt.
Als Schmucke allein war und sich dank dem in die Suppe getunkten Brot besser fühlte, kehrte er sofort in das Zimmer des Freundes zurück, wo er zu beten begann. Er lag im Abgrund des Schmerzes, als er aus seiner tiefen Versenkung durch einen jungen, schwarz gekleideten Mann gerissen wurde, der ihn zum 11. Mal »Mein Herr« nannte, eine Anrede, die der arme Märtyrer umso besser vernahm, als er sich am Ärmel seines Rockes gezerrt fühlte.
»Was gibt es noch?«
»Wir verdanken Dr. Ganal eine großartige Entdeckung. Wir machen ihm seinen Ruhm nicht streitig. Er hat die Wunder Ägyptens erneuert. Aber inzwischen ist man noch weitergegangen und wir haben überraschende Resultate erzielt. Darum, mein Herr, wenn Sie Ihren Freund wiedersehen wollen, wie er zu Lebzeiten war...«
»Ihn wiedersehen?« rief Schmucke. »Wird er sprechen?«
»Das nicht gerade. Die Sprache wird ihm allerdings fehlen«, antwortete der Vertreter für Einbalsamierung. »Aber er wird in alle Ewigkeit die Gestalt behalten. Die Präparierung nimmt nur wenige Augenblicke in Anspruch. Ein Einschnitt in die Halsschlagader und eine Einspritzung genügen, aber es ist höchste Zeit. Wenn Sie noch eine Viertelstunde warten, verlieren Sie die süße Genugtuung, dem Körper seine Gestalt erhalten zu haben.«
»Scheren Sie sich zum Teufel! Pons ist ein Geist geworden und schwebt jetzt schon im Himmel.«
»Der Mann kennt keine Dankbarkeit«, sagte der junge Vertreter, der einen der Rivalen des berühmten Ganal vertrat, unter dem Torbogen zur Sibo. »Er weigert sich, seinen Freund einbalsamieren zu lassen.«
»Was wollen Sie?«
antwortete die Sibo, die soeben ihren Liebsten hatte einbalsamieren lassen. »Der Herr da oben hat geerbt, das erklärt alles. Wenn solche Leute erst das Geld in der Tasche haben, bedeutet ihnen der Verstorbene nichts mehr.« Das Martyrium Schmuckes wird fortgesetzt und man erfährt, wie man in Paris stirbt. Eine Stunde später trat die Sauvage in Begleitung eines schwarz gekleideten Mannes, der wie ein Arbeiter aussah, in das Zimmer.
»Monsieur Schmucke«, sagte sie, »Continet war so gefällig, den Mann hier zu schicken, der die Särge in der Pfarrgemeinde liefert.«
Der Sargfabrikant drückte in seiner Verbeugung sein Mitgefühl und seine Erschütterung aus, aber doch ganz als der Mann, der seiner Sache sicher ist und weiß, wie unentbehrlich er in diesen Belangen ist. Den Toten betrachtete er mit Kennermiene.
»Wie wünscht der Herr das? In Tanne, in einfacher Eiche oder in Eiche mit Bleibeschlag? Eiche mit Bleibeschlag ist das Schickste, was man hat. Der Körper hat normale Größe.« Er betastete die Füße, um das Maß zu nehmen. 1,70 Meter, fügte er hinzu. »Monsieur denkt offenbar daran, die Totenfeier in der Kirche zu bestellen.« Schmucke warf dem Mann Blicke zu, wie ein Irrsinniger, der einen Schlag fürchtet.
»Monsieur Schmucke«, sagte die Sauvage, »Sie müssten jemand nehmen, der sich für Sie mit all diesen Dingen abgibt.«
»Ja«, sagte das Opfer endlich.
»Soll ich Monsieur Tabareau holen? Die Last wird ja immer größer. Monsieur Tabareau, sehen Sie, ist der ehrlichste Mann des Viertels.«
»Ja, Monsieur Tabareau, man hat von ihm gesprochen«, sagte Schmucke und gab sich besiegt.
»Das ist vernünftig. Sie dürfen nun auf Ruhe hoffen und sich Ihrem Schmerz überlassen. Es ist nur noch eine Besprechung mit dem Bevollmächtigten nötig.«
Gegen 2 Uhr trat bescheiden der erste Gehilfe Tabareaus ein, ein junger Mann, der die Laufbahn eines Gerichtsvollziehers ergreifen wollte. Jugend hat erstaunliche Vorrechte, sie verbreitet keinen Schrecken. Der junge Mensch, der Wilmot hieß, setzte sich zu Schmucke und wartete den zum Sprechen geeigneten Augenblick ab. Diese Zurückhaltung rührte Schmucke sehr. »Ich bin der erste Gehilfe Monsieur Tabareaus, der mich beauftragt hat, hier Ihre Interessen zu vertreten und alle Einzelheiten des Begräbnisses Ihres Freundes zu übernehmen. Sind Sie damit einverstanden?«
»Das Leben werden Sie mir nicht retten, denn ich habe nicht mehr lange zu leben. Aber werden Sie mich in Ruhe lassen?«
»Oh, Sie werden nicht im geringsten gestört werden«, antwortete Wilmot.
»Was muss ich also tun?«
»Unterschreiben Sie dieses Schriftstück, worin Sie Monsieur Tabareau die Vollmacht erteilen, in allen Fragen der Erbschaft Sie zu vertreten.«
»Gut, geben Sie her«, sagte der Deutsche und wollte auf der Stelle unterschreiben.
»Nein, Ich muss Ihnen erst die Urkunde vorlesen. Lesen Sie. Schmucke schenkte der Vorlesung dieser Generalvollmacht nicht die geringste Aufmerksamkeit und unterschrieb. Der junge Mann nahm unter der Versicherung, ihn nicht weiter zu belästigen und auch mit keiner Geldforderung an ihn heranzutreten, die Aufträge entgegen, die Schmucke für den Leichenzug, die Feier in der Kirche und den Ankauf der Grabstätte gab. Diese sollte groß genug sein, um später auch Schmucke aufzunehmen. »Um meine Ruhe zu haben, würde ich alles hingeben, was ich besitze«, sagte der Unglückliche, der von neuem vor dem Leichnam seines Freundes kniete. Fraisier triumphierte. Schmucke konnte keinen Schritt mehr aus dem Kreis heraustun, indem er ihn mit Hilfe der Sauvage und Wilmots gefangen hielt. Es gibt keinen Schmerz, den der Schlaf nicht zu besiegen verstände. Als der Tag sich neigte und die Sauvage ins Zimmer trat, schlief Schmucke zu Füßen des toten Pons. Sie hob ihn auf, legte ihn mütterlich in sein Bett, und der Deutsche schlief bis zum nächsten Morgen durch. Es war nur ein Waffenstillstand gewesen. Beim Erwachen stürzte der Schmerz sich wieder auf ihn. Der tote Pons war in der Toreinfahrt aufgebahrt, umgeben von einer Lichterfülle, zu der ein Begräbnis dritter Klasse berechtigt. So suchte er seinen Freund vergeblich in der Wohnung, die ihm plötzlich groß und voller schrecklicher Erinnerungen erschien. Die Sauvage, die Schmucke führte wie eine Amme ein kleines Kind, zwang ihn, vor dem Gang in die Kirche zu frühstücken. Während das arme Opfer sich alle Mühe gab, zu essen, wies die Sauvage unter Klagen, die eines Jeremias würdig gewesen wären, darauf hin, dass er keinen schwarzen Anzug besaß. Die Garderobe Schmuckes war in den Händen Sebots vor der Krankheit des armen Pons, übrigens ganz wie die Mahlzeiten, auf den allereinfachsten Stand herabgesunken, nämlich auf zwei Hosen und zwei Überröcke. »Ja, wollen Sie denn so, wie Sie sind, zum Begräbnis gehen? Das wäre eine Schande, die uns das ganze Viertel nicht verzeihen würde.« »Und was soll ich anziehen?« »Trauerkleidung.«
»Trauer.«
»Wie ist die Schicklichkeit verlangt?«
»Die Schicklichkeit.«
»Ich schere mich wenig um all diese Dummheiten«, sagte der arme Mann, der bis zum letzten Grad der Verzweiflung gelangt war, in den der Schmerz eine kindliche Seele versetzen kann.
»Aber das ist ja ein Ungeheuer an Undankbarkeit«, sagte die Sauvage
und wandte sich an einen Monsieur, der plötzlich in der Wohnung auftauchte. Dieser Beamte, bei dessen Anblick Schmucke zitterte, war aufs Prächtigste in schwarzes Tuch, in schwarze Kniehosen und in schwarze Seidenstrümpfe gekleidet. Dazu trug er weiße Spitzenmanschetten, eine silberne Kette, an der eine Denkmünze hing, eine Halsbinde aus weißem Musselin, die höchst korrekt aussah, und weiße Handschuhe. Diese offizielle Figur, die eigens für die Öffentlichkeit der Trauer geprägt worden war, hielt in der Hand einen Ebenholzstab als Zeichen seines Standes und unter dem linken Arm einen Dreispitz, dessen Kokarde die Nationalfarben aufwies. Mit gedämpfter Stimme sagte er, »Ich bin der Zeremonienmeister.« Von Amts wegen daran gewöhnt, täglich Leichenzüge anzuordnen und mit Familien zu tun zu haben, die denselben, echten oder geheuchelten Schmerz verrieten, sprach dieser Mann, ebenso wie seine Kollegen, leise und mild. Er war höflich, unauffällig, von Beruf aus ein Muster des guten Tons. Er glich förmlich der Statue, die den Genius des Todes darstellt. Die Worte, mit denen er sich vorstellte, versetzten Schmuck in ein nervöses Zittern, als hätte er den Henker gesehen.
»Ist der Herr der Sohn, der Bruder oder der Vater des Verblichenen?« fragte der Zeremonienmeister.
»Ich bin das alles und mehr. Ich bin sein Freund«,
antwortete Schmucke unter einem Strom von Tränen. »Sind Sie der Erbe?« erkundigte sich der Zeremonienmeister.
»Der Erbe? Alles auf der Welt ist mir ganz gleich«,
wiederholte Schmucke und versank wieder in seinen Schmerz. »Wo sind die Verwandten, die Freunde?« fuhr der Zeremonienmeister fort.
»Hier, hängen Sie alle zusammen«, rief Schmucke und zeigte auf die Bilder und die übrigen Gegenstände. »Sie, wenigstens, haben meinen armen Pons nie leiden gemacht. Und Sie hat er neben mir über alles geliebt.«
»Er ist verrückt«, sagte die Sauvage zu dem Zeremonienmeister. »Es hat keinen Sinn, ihm zuzuhören.«
Schmucke hatte sich gesetzt und wieder seine geistesabwesende Haltung angenommen. Mechanisch trocknete er seine Tränen. Zur rechten Zeit erschien Wilmot, der erste Gehilfe Tabarots. Der Zeremonienmeister erkannte in ihm den, der die Beerdigung bestellt hatte, und sagte, »Es ist Zeit, aufzubrechen. Der Wagen ist da, aber ich habe selten einen Leichenzug gesehen, der diesem glich. Wo sind die Verwandten, die Freunde?«
»Wir haben wenig Zeit gehabt«, erwiderte Monsieur Wilmot.
»Der Herr da ist so in seinem Schmerz versunken, dass er an nichts gedacht hat. Aber es gibt sowieso nur einen Verwandten.«
Der Zeremonienmeister
sah Schmucke mitleidig an, denn dieser Sachverständige in Schmerzensangelegenheiten wusste das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Er trat zu Schmucke und sagte, »Kommen Sie, Monsieur, nur Mut. Denken Sie jetzt nur daran, das Gedächtnis Ihres Freundes zu ehren.« »Wir haben vergessen, die Todesanzeige zu versenden, aber ich habe dafür gesorgt, dass der Herr Präsident de Marville, wie gesagt, der einzige Verwandte, durch einen Boten benachrichtigt worden ist. Es gibt keine Freunde. Ich glaube nicht, dass die Leute des Theaters, an dem der verstorbene Kapellmeister war, kommen werden, aber der Monsieur ist, glaube ich, Universalerbe.« »Dann gehört er an die Spitze«, sagte der Zeremonienmeister. »Sie haben keinen schwarzen Anzug«, wandte er sich an Schmucke mit einem Blick auf dessen Kleidung. »Mein Inneres ist ganz schwarz«, sagte der arme Deutsche mit herzzerreißender Stimme. »So schwarz, dass ich den Tod in mir fühle. Gott wird mir die Gnade erweisen und mich mit meinem Freund im Grab vereinigen. Und ich will Gott danken.« Und er faltete die Hände. »Ich habe es unserer Verwaltung, die so viele andere Neuerungen eingeführt hat, schon gesagt«, wandte sich der Zeremonienmeister an Villemot. »Sie müsste ein Kleiderlager unterhalten und Anzüge für Erben vermieten. Das ist eine Sache, die Tag für Tag dringender wird. Aber da der Monsieur erbt, soll er einen Trauermantel tragen, und der, den ich mitgebracht habe, wird ihn ganz einhüllen, so dass man das Unpassende seines Anzugs nicht bemerken wird. Wollen Sie die Güte haben, sich zu erheben?« fragte er Schmucke. Schmucke erhob sich, aber er schwankte auf seinen Beinen. »Führen Sie ihn«, sagte der Zeremonienmeister zu dem ersten Schreiber. »Sie sind sein Bevollmächtigter.« Villemot griff Schmucke unter die Arme, und nun näherte sich der Zeremonienmeister mit dem weiten, schrecklichen schwarzen Mantel, den der Erbe trägt, wenn er vom Sterbehaus bis zur Kirche dem Leichenwagen folgt. Der Mantel wurde mit schwarzen Seidenschnüren unter dem Kinn befestigt und Schmucke als Erbe ausstaffiert. »Jetzt erhebt sich noch eine große Schwierigkeit«, sagte der Zeremonienmeister. »Die vier Quasten des Leichentuchs müssen besetzt werden. Wer soll sie halten, wenn niemand da ist?« »Es ist 22:30, schloss er mit einem Blick auf seine Uhr. »Man erwartet uns in der Kirche.« »Oh, da ist Frisier«, rief sehr unklug Villemot. Aber es war niemand da, der von diesem Eingeständnis der Mitwisserschaft Kenntnis nahm. »Wer ist der Monsieur?« fragte der Zeremonienmeister. »Die Familie.« »Welche Familie?« »Die enterbte Familie. Er ist der Bevollmächtigte des Herrn Präsidenten Camusot.« »Gut«, sagte der Zeremonienmeister befriedigt, »wir werden wenigstens 2 Quasten besetzt haben, die eine von Ihnen, die andere von ihm.« Glücklich, für die 2 Quasten gesorgt zu haben, holte er 2 prächtige Paare weißer Handschuhe aus Hirschleder und bot sie Frisier und Villemot höflich nacheinander an. »Wollen die Herren die Güte haben, jeder ein Ende des Tuchs zu halten?« fragte er. Frisier, der betont schwarzen Anzug und weiße Binde und dazu das offiziellste Gesicht trug, sah zum Fürchten aus. 100 Prozessakten konnte man aus seiner Miene lesen. »Gern«, sagte er. »Wenn wenigstens noch 2 Personen zu Hilfe kämen«, meinte der Zeremonienmeister, »dann wären die 4 Ecken besetzt.« In diesem Augenblick stellte sich der unermüdliche Agent des Hauses Sonnet ein, und es folgte ihm der einzige Mensch, der sich an Pons erinnerte und daran dachte, ihm die letzten Ehren zu erweisen. Es war ein Statist des Theaters, der die Partituren auf die Pulte des Orchesters zu legen hatte und dem Pons, um den Familienvater zu unterstützen, jeden Monat ein 5-Franc-Stück gegeben hatte. »Oh, Topinard«, rief Schmucke beim Anblick des Burschen aus, »du hattest Pons lieb, du.« »Ich bin jeden Morgen gekommen, um mich nach seinem Befinden zu erkundigen.« »Jeden Morgen, armer Topinard«, sagte Schmucke und drückte dem Theaterdiener die Hand. »Man hielt mich ohne Zweifel für einen Verwandten, denn man empfing mich sehr schlecht. Ich sagte zwar, ich wäre vom Theater und käme, um mich nach Monsieur Pons zu erkundigen. Es hieß nur immer, diese Töne kenne man schon. Ich verlangte, den armen, lieben Kranken zu sehen, aber man ließ mich nicht hinauf.« »Das niederträchtige Frauenzimmer«, sagte Schmucke und presste die schwielige Hand des Theaterdieners an sein Herz. »Der brave Herr war der beste aller Menschen. Jeden Monat gab er mir 100 zu. Er wusste, dass ich 3 Kinder und eine Frau habe. Meine Frau ist in der Kirche.« »Ich werde mein Brot mit dir teilen«, rief Schmucke voller Freude, einen Menschen bei sich zu haben, der Pons liebte. »Will der Herr eine der Quasten des Leichentuchs halten?« fragte der Zeremonienmeister. »Wir werden so alle 4 besetzen können.« Er hatte den Agenten des Hauses Sonnet schon ohne Mühe dazu bewegen können, eine der Quasten zu tragen, zumal,
nachdem er ihm das schöne Paar Handschuhe gezeigt hatte, das der Sitte gemäß im Besitz des Trägers blieb.
»Dreiviertel elf. Wir müssen unbedingt aufbrechen. Die Kirche wartet«, sagte der Zeremonienmeister, worauf sich die sechs Personen in Bewegung setzten.
»Schließen Sie gut ab und hüten Sie die Wohnung«,
befahl der schlimme Frisier den beiden Frauen, die bis zur Treppe mitgegangen waren.
»Und zumal Sie, Madame Contine, wenn Sie Aufseherin werden wollen. Es bringt 40 Sous im Tag ein.«
Durch einen Zufall, der in Paris nicht ungewöhnlich ist, standen in dem Torweg zwei Särge und es gab folglich zwei Begräbnisse, dasjenige Cibots, des verstorbenen Pförtners, und dasjenige unseres Freundes Pons. Niemand erwies dem glänzenden Katafalk des Freundes der Künste irgendwelchen Anteil. Alle Pförtner der Nachbarschaft eilten herbei, um die sterbliche Hülle ihres Kollegen mit dem Weihwedel zu besprengen. Dieser Unterschied zwischen der Menge, die zum Begräbnis Cibots strömte, und der Vereinsamung, die Pons umgab, zeigte sich nicht nur an der Haustür, sondern auch noch unterwegs, als dem Sarg des armen Pons nur Schmucke folgte, der seinerseits bei jedem Schritt von einem Leichenträger gestützt werden musste. Zwischen der Rue de Normandie und der Rue d'Orléans, in der Saint-François liegt, bewegten sich die beiden Züge zwischen zwei Reihen von Neugierigen, denn, wie es einmal jemand ausgedrückt hat, in diesem Viertel wird alles Ereignis. Man bemerkte also den Pomp des weißen Wagens, von dem ein Wappen herabhing, auf das ein großes P gestickt war, welchem Wagen ein einziger Mann folgte, während der einfache Wagen des Begräbnisses letzter Klasse von einer riesigen Menge begleitet wurde. Schmucke, den die Massen an den Fenstern und die Reihe der Schwätzer verwirrten, hörte zum Glück nichts und sah das Hin und Her von Menschen nur durch den Schleier seiner Tränen.
»Oh, da ist der Nussknacker«, sagte jemand. »Der Musiker, Sie wissen. Wer hält denn die Zipfel? Pah, Schauspieler! Schau her, der Leichenzug des armen Cibots, ein tüchtiger Arbeiter weniger. Schade um ihn. Nie kam er aus dem Haus. Nie machte er blauen Montag. Und wie er seine Frau geliebt hat. Die Arme!«
Remonenc folgte dem Wagen seines Opfers und nahm als Nachbar des guten Pons die Beileidsbezeugungen entgegen. Die beiden Leichenzüge kamen zur Kirche, wo Monsieur Contine im Einvernehmen mit dem Schweizer darüber wachte, dass kein Bettler Schmucke ansprach. Wilmot hatte dem Deutschen nicht umsonst keine Störung versprochen, auch übernahm er alle Auslagen und wachte über seinem Klienten. Der bescheidene Sarg Cibots wurde von 60 bis 80 Personen bis zum Kirchhof gebracht. Als die kirchliche Zeremonie vorüber war, folgten dem Sarg des Musikers vier Trauerwagen. Der eine war für die Geistlichkeit, die drei anderen für die Verwandten bestimmt, aber ein einziger wurde benötigt, denn der Vertreter des Hauses Sonnet hatte sich schon während der Messe davongemacht, um Monsieur Sonnet in Kenntnis zu setzen, damit er dem Universalerben beim Verlassen des Friedhofs die Zeichnung und den Kostenanschlag für das Denkmal überreichen konnte. Frisier, Wilmot, Schmucke und Topinard fanden in einem einzigen Wagen Platz. Statt in die Remise zurückzukehren, folgten die beiden anderen leer. Man kann dieses Schauspiel der leeren Wagen oft bei Begräbnissen sehen. Wenn die Toten keine Berühmtheit genießen und die Leute nicht anziehen, sind immer zu viele Wagen da. In Paris, wo alle am liebsten dem Tag noch eine 25. Stunde wünschen, muss jemand bei Lebzeiten viel geliebt worden sein, damit er Verwandte oder Freunde findet, die ihm bis zum Friedhof das Geleit geben. Aber die Kutscher würden ihr Trinkgeld verlieren, wenn sie nicht bis zum Schluss mitführen. Ob voll oder leer, die Wagen fahren zur Kirche, zum Friedhof und kehren zum Trauerhaus zurück, damit der Kutscher sein Trinkgeld verlangen kann. Man macht sich keinen Begriff von der Zahl der Leute, für die der Tod eine Einnahmequelle ist. Der sogenannte niedere Klerus, die Armen, die Leichenträger, die Kutscher, die Totengräber, alle diese Existenzen ziehen sich erst zurück, wenn sie sich bei einem Begräbnis wie Schwämme vollgesogen haben. Von der Kirche, wo ein Schwarm von Armen über ihn herfiel, aber sofort vom Schweizer zurückgetrieben wurde, bis zum Père Lachaise ging der arme Schmucke wie einst die Verbrecher vom Palast zum Richtplatz. Er führte seinen Zug selbst an, indem er in seiner Hand die Hand des Dieners Topinard hielt, als des einzigen Mannes, der über den toten Pons wirklich getrauert hatte. Topinard war außerordentlich gerührt, dass man ihm die Ehre erwiesen hatte, einen der Zipfel zu tragen. Zufrieden, in dem Wagen fahren zu können und Besitzer eines Paars Handschuhe zu sein, begann er das Begräbnis des guten Pons als einen der großen Tage seines Lebens anzusehen. Schmucke, in seinem Schmerz, hielt sich an dieser Hand, die ihm von einem Herzen sprach, sozusagen aufrecht. Im Übrigen saß er in dem Wagen ungefähr in der Haltung jener unglücklichen Tiere, die auf einem Karren ins Schlachthaus geschleppt werden. Auf den Vordersitzen saßen Frisier und Wilmot. Wer das Unglück gehabt hat, viele der Seinigen zuletzt in Ruhe zu begleiten, weiß, dass im Wagen die Heuchelei ihre Maske fallen lässt. Die Fahrt zum Friedhof ist oft sehr lang, zumal wenn es sich um den Westfriedhof, also denjenigen der Pariser Friedhöfe, handelt, auf dem sich alle Eitelkeiten, aller Luxus ein Stelldichein gegeben haben. Beweis: seine prunkenden Denkmäler. Im Wagen beginnen die Gleichgültigen zuerst mit der Unterhaltung und zuletzt hören ihnen die Betrübtesten zu, froh, sich zerstreuen zu können. »Der Herr Präsident war schon zur Sitzung gegangen«, sagte Frisé zu Villemot, »und ich hielt es nicht für nötig, ihn seiner Beschäftigung zu entreißen. Er wäre in jedem Fall zu spät gekommen. Da er der natürliche und gesetzmäßige Erbe ist, aber zugunsten Schmuckes enterbt wurde, dachte ich, es genüge hier die Anwesenheit seines Vertreters.« Topinard spitzte die Ohren. »Was ist denn das für ein merkwürdiger Mensch, der die vierte Quaste hielt?« fragte Frisé Villemot.
»Der Vertreter eines Lieferanten von Grabdenkmälern. Er bemüht sich, den Auftrag auf ein Monument zu erhalten. Die Musik, die Malerei und die Bildhauerei weinen über den verschiedenen.«
»Das ist ein Gedanke«, meinte Frisier. »Der brave Mann verdient das. Aber das Denkmal kostet sicher 7.000 bis 8.000 Francs.«
»Sicher. Wenn Monsieur Schmucke den Auftrag gibt, kann das die Erbschaft nicht berühren, denn es wäre ja denkbar, dass eine Erbschaft durch solche Kosten aufgezehrt wird.
Man müsste prozessieren, würde aber gewinnen.«
»Also berührt es die Erbschaft doch«, sagte Frisier und flüsterte Villemot ins Ohr. »Man könnte da den Unternehmen einen schönen Streich spielen, denn angenommen, das Testament verliert seine Gültigkeit, wofür ich einstehe, oder es ist überhaupt keines da. Wer würde dann zahlen?«
Villemot grinste wie ein Affe. Der erste Schreiber Tabarots und der Mann des Gesetzes unterhielten sich hierauf leise und einander in die Ohren flüsternd. Aber ungeachtet der rollenden Rede und aller anderen Hindernisse erriet der Theaterdiener, der daran gewöhnt war, in der Welt der Kulissen auf alles einen Reim zu finden, dass die beiden da überlegten, wie sie dem armen Deutschen Schwierigkeiten bereiten konnten, und zuletzt vernahm er das bezeichnende Wort »Klischee«. Der brave Diener der komischen Muse beschloss, über den Freund des toten Pons zu wachen. Villemot hatte durch den Vertreter des Hauses Sonnet der Stadt 3 Meter Boden abgekauft, um angeblich ein großartiges Denkmal errichten zu lassen. Schmucke wurde von dem Zeremonienmeister durch eine Menge Neugieriger zu dem Grab geführt, in das Pons hinabgelassen werden sollte. Aber beim Anblick des viereckigen Loches, über dem, von 4 Männern an Stricken gehalten, der Sarg des Freundes schwebte, während der Priester sein letztes Gebet darüber sprach, krampfte sich das Herz des Deutschen zusammen, und er wurde ohnmächtig.
Thomas Douglas las den 14. Teil aus Cousin Pons oder die beiden Musiker von Honoré de Balzac. Deutsch von Otto Flake. Technik Tom Willen, Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner. Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Am nächsten Dienstag erfahren Sie, wohin es Schmucke bald nach der Beerdigung seines Freundes verschlägt. Übrigens, die Lesungen können Sie jeweils im Internet nachhören oder auch als Podcast abonnieren unter DRS2CH und dort finden Sie auch ein ausführliches Personenverzeichnis zum Roman.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.